Lob und Dank sei dem Herrn. Wir dürfen wieder hier sein, um anzubeten, ihm zu danken für das, was er an uns getan hat. Ich glaube, das kann nur der ermessen, der Gott erlebt hat und weiß, was es bedeutet, gerettet zu sein, begnadigt zu sein, Vergebung empfangen zu haben und ewiges Leben, der die Gewissheit im Herzen trägt: Ich bin ein Eigentum Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn dem so ist, dann sind wir vom Tode in das Leben hinübergegangen. Der irdische Tod ist ja nur ein Wechsel aus der Zeit in die Ewigkeit, ein Herausgehen aus der sterblichen Hülle hinein in den Leib, der uns schon bereitet ist. Ihr Lieben, alles, was Gott uns in seinem Worte sagt, das sind Tatsachen. Bei Gott haben wir es nur mit Tatsachen zu tun. Was Menschen sagen, sie ändern ihre Meinung je nach Umständen. Gott ändert sein Wort nicht. Gott ändert sein Vorhaben nicht, seinen Plan nicht. Alles, was er sich vorgenommen hat, das führt er aus. Ich muss heute mal etwas Persönliches hier sagen. Es hat mich überwältigt. Ein Bruder hat mir einen Gefallen getan. Er war überwältigt und jetzt bin ich überwältigt. Es war ein teurer Bruder, der zu den Versammlungen zum Jahresende kam und vielleicht wohl zum ersten Mal mit seiner ganzen Familie. Und er hatte schwer Asthma, war krank und er kam zum Gebet und Gott hat ihn geheilt. Und dann bat er bei uns im Büro, dass man ihm ein Bild von Bruder Brenim schicken sollte. Und ich habe ja einige Bilder, die sonst nicht bekannt sind. Und wir wussten ja nicht genau, was kommt. Aber ich zeige euch mal, was kam, nachdem wir ihm ein kleines Foto geschickt haben. Entschuldigt, wenn ich das heute hier so ein bisschen wie zu Hause mache, aber ich muss mich auch mal so geben, wie ich bin. Es hat gar keinen Wert, dass man irgendwie anders ist, wie man ist. Man muss mal so sein, wie man ist. Und ich bin überwältigt. Und das möchte ich mal mit euch teilen. Vielleicht wird es euch auch ein bisschen Freude bereiten. Ich zeig's euch eben mal. Ja. Das ist gezeichnet worden innerhalb ein paar Tagen, könnte man fast sagen. Und das Bild ist gestern angekommen. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Bruder Novak gab mir vor kurzem schon ein Bild von Israel, wie die Grenzen einmal liefen. Und dieses kam nun gestern an. Ihr könnt euch ja vorstellen, das ist ein halbes Vermögen. Das ist ein halbes Vermögen. Und der Bruder, wie gesagt, ist geheilt worden, hat eine Familienfeier veranstaltet, um dem Herrn zu danken, hat also die, denen er vorher so ein bisschen unangenehm auffiel, wollte er nun angenehm auffallen, dass nicht dieses Asthma ihn andauernd quält. Ihr wisst ja, wenn jemand schon Hustenreiz hat, wie unangenehm das ist. Oder habt ihr noch nie gehabt? Es gibt ja Leute, die haben noch nichts gehabt. Und die können mit anderen überhaupt nicht mitfühlen. Aber wenn jemand schon etwas hatte, der kann dann doch mit anderen mitfühlen. Und wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, als diese Überraschung gestern ankam. Gott möge unseren Bruder und sein ganzes Haus reichlich segnen. Wir werden niemals einen Kult treiben, das wisst ihr genau. Aber genauso gut werden wir niemals leugnen, dass Gott einen Propheten gesandt hat in dieser Generation und durch ihn zu uns und vielen anderen gesprochen. Wenn Paulus heute irgendwo dienen würde, dann könnt ihr mir glauben, würde ich hinfahren, um ihn zu hören. Vielleicht ihr auch. Oder bliebt ihr alle irgendwo sitzen? Nein, ein jeder Mensch, der begriffen hat, was Gott durch solche Knechte getan hat, würde alles preisgeben, um mal diese Boten Gottes zu hören. Das ist kein Menschenkult. Und ich weiß genau, es gab immer schon Leute, und in den 60er Jahren noch, wenn Hermann Zeiss irgendwo sprach, sind eben viele hingefahren, weil sie erwartet haben, dass Gott segnen wird. Und es gab andere, die gepredigt haben, und die Leute fuhren hin. Heute schauen die Leute natürlich auf andere, die wiederfahren, herab und sagen bei sich selber, na, die sind ja nicht ganz, nicht wahr, die fahren da so weit, dass sie selber weit gefahren sind für eine Sache, die gar nicht den Wert hatte, wie die, wegen der wir fahren, das bedenken sie gar nicht. Sie sitzen da und denken bei sich selber, ja, die können einem ja leid tun. Nun fahren die dort so weit, und wir fragen uns, weshalb. Aber diejenigen, die wissen, weshalb, die fragen nicht mehr, die fahren. Sie kommen, sie hören, sie werden gesegnet. Und so kann es passieren, dass manche das Gleiche schon getan haben, und dann urteilen sie andere, wenn sie einen Schritt weiter tun und in etwa das Gleiche tun. Der Weg unseres Gottes geht immer weiter und weiter. Und er wird nicht stehen bleiben mit seinem Volke, bis wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Wir fahren fort mit dem Wort, das wir schon am Mittwoch hier betrachtet haben, gestern kurz gestreift. Es geht ja um die Gemeinde des Herrn. Hier in Galater 3 nur der eine Gedanke, Vers 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch wurde. Wir wissen ja, dass das Gesetz als solches ja notwendig war, um uns von der Übertretung zu überführen. Es gibt keine Möglichkeit, von einer Übertretung überführt zu werden, es sei denn durch das Gesetz. Und deshalb kommt die Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz. Christus hat nicht das Gesetz in den Ofen geworfen und es verbrannt. Er hat den Fluch, den das Gesetz angekündigt hatte, für alle Übertretung der Menschheit, den Fluch hat er auf sich genommen. Begreifen wir das? Ich weiß nicht. Wir müssen eines Tages noch ein Bibelseminar machen. Denn das sind doch gerade die Dinge, um die es geht. Was meint ihr, was Paulus gepredigt hat, wenn er bis Mitternacht vorgelesen hat aus den Propheten, aus dem Mose und so weiter? Wie tief er da in diese göttlichen Geheimnisse hineingegangen ist. Immer die Einteilung der Schrift. Wozu war was nötig? Welch einen Zweck hat dies oder das zu erfüllen? Wie sind die Dinge einzuordnen? Darum geht es doch. Und ich meine, dass Gott uns Gnade geschenkt hat und eine Übersicht gegeben über das, was er vorhatte. Zurückkommend auf dieses Wort, das uns allen zu Herzen geht mit der Gemeinde des Herrn. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und überall dort, wo er Gemeinde bauen kann, wo er die Dienste einsetzen kann, wo ihm der Platz eingeräumt wird. Da möchte er sich offenbaren, denn da ist sein Volk in seinem Namen versammelt, nicht nur um gesegnet zu werden, sondern einen Zweck zu erfüllen. Ihr Lieben, wir sind ja nicht nur dazu da, dass wir gesegnet werden, sondern dass wir zum Segen gesetzt werden. Gott sprach zu Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jeder Mensch, der bis heute gesegnet wurde, ist anderen zum Segen geworden. Könnt ihr ruhig Amen sagen. Da könnt ihr unbesehen Amen sagen. Ich vermisse das Amen. Ich wiederhole, jeder Mensch, der bis heute von Gott gesegnet worden ist, ist anderen zum Segen geworden. So ist das. So sagt es Gottes Wort. Und wenn wir anderen nicht zum Segen geworden sind, was dann? Was dann? Ihr Lieben, die Sache geht nicht mehr so leicht, dass wir irgendwo durch können. Gott stellt uns in die Ecke, wie ich gestern Abend sagte, und es gibt kein Fortgehen, weder nach rechts noch nach links. Wir werden jedem Worte Gottes klar in die Augen schauen. Und niemand darf schielen, niemand darf an der Sache vorbeischauen oder gerade durch den Winkel sehen, sondern frei und offen wollen wir jedem Worte Gottes in die Augen sehen und wissen, dass Gott es so gut mit uns meint und deshalb so persönlich mit uns redet, wie es nur geht. Nicht mehr rechts und links an uns vorbei, sondern zu unseren Herzen spricht, damit wir unseren geistlichen Zustand erkennen und dann zu ihm kommen und die Fülle von ihm empfangen. Denn wenn wir etwas noch nicht haben, das bedeutet ja nicht, dass wir es nicht bekommen können, sondern gerade dann, wenn wir erkennen, dass wir es noch nicht haben, kann es uns ja geschenkt werden. Wenn wir sagen, ich bin reich, ich habe alles und es ist in Ordnung so, dann kann Gott uns ja überhaupt nichts mehr geben. Aber wenn wir kommen und sagen, Herr, ich möchte noch klarer sehen. Ich danke dir schon, dass du meine Augen geöffnet hast. Aber jetzt möchte ich, dass du sie noch salbst, um das gesalbte Wort, das geoffenbarte Wort besser zu verstehen. Es gibt ja ein Vorwärtsgehen in unserem geistlichen Leben, ein Wachstum. Wir bleiben ja nicht stehen und sind unmündige Kinder im Glauben unser Leben lang, sondern wir werden mündig. Wir kommen in das Mannesalter Jesu Christi hinein. Wir nehmen zu, gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Klarheit zu Klarheit, von Erlebnis zu Erlebnis. Und das ist der Weg, den Gott uns führt. Und ich meine, je näher wir jetzt dem Ende kommen, umso mächtiger, umso klarer, umso umfangreicher müssen die Dinge werden, die Gott uns zugedacht hat. Bis hin zur ganzen Gottesfülle, die für uns bereitet worden ist. Und irgendjemand hat es wohl gestern schon im Gebet erwähnt oder Mittwochabend, ich weiß es nicht genau, aber als Salomo den Tempel im Alten Testament einweihte, kam doch die Herrlichkeit Gottes herab. Ohne die Herrlichkeit Gottes, ohne dass Gott Wohnung genommen hätte unter seinem Volke, wäre doch der ganze Bau ein Haus aus Steinen gewesen. Ein Haus wie alle anderen. wie ich es oft von der Bundeslade gesagt habe. Die Bundeslade ohne das Wort Gottes darin war ein Holzkasten. Aber mit dem Wort Gottes darin war es eine Bundeslade. Und wo immer sie hingetragen wurde, war Segen. Selbst in Edom, oder wie hieß dieser gute Mann dort, ein ungläubiger Mann. Und als die Bundeslade dorthin kam, war plötzlich Segen im ganzen Hause, in der ganzen Umgebung. Ihr Lieben, das sind alles Beispiele. Wir sind ohne Gott nichts anderes als alle anderen Menschen. Wir gehen auf denselben Straßen, wir verrichten die gleiche Arbeit, wir fahren auf denselben Straßen, alles ist das Gleiche. Aber der Unterschied in unserem Leben besteht nicht äußerlich in der Kleidung oder am Auto, das wir fahren, sondern an dem, was Gott in deinem und meinem Leben getan hat. Und jetzt am Schluss möchte er das Größte und Herrlichste tun. Wir haben ja die herrlichsten Verheißungen für die letzten Tage bekommen, in denen alles zur Vollendung gelangen soll. Lasst mich jetzt so mit 1. Korinther 1 anfangen und dann mit 2 schließen. Den 3 haben wir gestern ja schon durchgenommen. Hier schreibt Paulus, der ich zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes berufen bin, und der Bruder Sosthenes senden unseren Gruß der Gemeinde Gottes in Korinth, den in Jesus Christus Geheiligten, den berufenen Heiligen, samt allen denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Orte, bei ihnen wie bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen, dass Paulus die beiden Offenbarungen Gottes als Vater und als Sohn immer ganz klar betont hat. Und das tun wir an dieser Stelle aus voller Überzeugung. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das betonen wir, das predigen wir von ganzem Herzen. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir nicht so glauben, wie es die römische Kirche lehrt, dass er von Ewigkeit her als Gott neben Gott existiert hat, sondern dass Gott in Christus Mensch geworden und sich geoffenbart hat, dass das Wort Fleisch wurde. Das ist doch der große Unterschied. Ich kann euch aus der Kirchengeschichte beweisen, dass bis zum Konzil von Nicea ist es so gepredigt worden. Und dann schreibt ein Kommentator, seit der Zeit hat man nicht den einen in dreifacher Offenbarung verkündet, sondern man hat dann verkündet, dass drei eins sind. Aber es ist ein großer Unterschied, ob einer sich in dreifacher Weise offenbart oder ob drei sich zusammensetzen, die dann einig werden. Unser Gott ist ein einiger Gott und einen anderen gibt es nicht. Und es ist genauso, als würde man einen Tisch tatsächlich auf den Kopf stellen. Er hat dann immer noch die Beine, aber er ist kein Tisch mehr. Es ist eine flache Platte mit drei Beinen nach oben. Ihr Lieben, wir müssen das einmal richtig sehen. Es hört sich vielleicht äußerlich an, als sei da ein Wortspiel. Es geht nicht um ein Wortspiel. Es geht um göttliche Offenbarung. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Und einen Gott aus ihm gibt es nicht. So hat es Gott gesagt, ich bin Gott und niemand sonst. Einen Heiland außer mir gibt es nicht. Ihr könnt es im Propheten Jesaja 44 selber nachlesen. Könnt ihr von Vers 6 beginnen, wenn ihr wollt, und in vielen anderen Bibelstellen. Dies ist die Zeit der göttlichen Offenbarung Und höret, was ich sage. Jedem, dem Gott sich offenbaren kann, dem werden auch die Geheimnisse Gottes geoffenbart. Wem die Offenbarung Gottes in Christus verborgen bleibt, dem werden auch die Geheimnisse Gottes, die in Christus geoffenbart wurden, verborgen bleiben. Es ist alles an die zentrale Offenbarung Gottes gebunden, nämlich an Jesus Christus, unseren Herrn. Deswegen, weil die Juden ja bis heute nicht an ihn glauben können, und da sind manche Dinge, die anders sein könnten, aber Gott hat es ja so geführt, und es ist so in seinem Plan. Den Seinen offenbart er sich trotz allem. Trotz allem. Es gibt Leute, die sagen, ja, wenn in der Bibel all die hebräischen Namen stünden, dann wüssten wir, wie es ist. Es gibt eine Bibelstelle, in der geschrieben steht, und ihr dürft den Namen des Herrn nicht nennen. Diese Bibelstelle haben die Juden genommen und haben den ursprünglichen Namen Jahshua und Yahweh nicht mehr erwähnen wollen, weil sie dem Gebot Gottes Folge leisten wollten, nämlich der Name des Herrn darf nicht mehr genannt werden. Ihr Lieben, das sind alles Dinge, die missverstanden worden sind im Laufe der Zeit. Aber das wäre ja kirchengeschichtlich von Bedeutung für uns heute Morgen nicht so sehr. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes zu Korinth. Gemeinde Gottes. Und wisst ihr, was die Gemeinde Gottes ist? Ich lese es euch vor aus 1. Timotheus, aus dem 3. Kapitel, dem 15. Vers. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir darüber klar sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde Gottes hat nicht nur Wahrheit, die Wahrheit ist in ihr, sie ist Trägerin, sie ist Säule, sie ist Grundfeste, sie ist der Bestandteil der göttlichen Wahrheit. Und das müssen wir auch begreifen. Sie ist nicht ein Tummelplatz für alle möglichen Deutungen und Auslegungen und Menschenlehren. Sie ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und die Wahrheit ist unteilbar. Die Wahrheit ist Gottes Wort. Und wie Bruder Brenim jetzt in der einen Predigt sagt, sie wird ja bald herauskommen, da erwähnt er, nur Gottes Wort ist die Wahrheit und nur der, der Gottes Wort so wiedergibt, wie es geschrieben steht, sagt die Wahrheit. Wenn er es anders wiedergibt, dann ist es eben nicht mehr die Wahrheit. Aber ihr könnt es dann ja selber lesen. Wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Die meisten wissen nämlich nicht, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Lasst uns begreifen, dass wir Gemeinde des lebendigen Gottes werden möchten. Ich sage das mit Absicht, um nicht den Eindruck zu erwecken, als haben wir schon alles, als sind wir schon alles. Aber wir sind auf dem Wege dahin. Und wir bitten Gott darum, dass auch wir rechtmäßig als seine Gemeinde angesprochen und von ihm als seine Gemeinde behandelt werden können. Und hier wird nun gesagt, dass du weißt, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wenn alle gläubig gewordenen, die zur Gemeinde Gottes gehören wollen, diesen innigsten Wunsch in sich hegen und sagen, mein Gott, ich bin nur ein Mensch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. mach du mich geschickt. Ich möchte ein Glied des Leibes Jesu Christi sein. Möchte zu deiner Gemeinde gehören. Gib mir Weisheit und Gnade. Lass mich wissen, wie ich mich zu verhalten habe und was meine Aufgaben sein mögen. Und ihr werdet sehen, wenn wir so vor das Angesicht Gottes treten, mit dem innigsten Wunsch, Gemeinde Gottes zu sein, Säule und Grundfeste der Wahrheit, Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes, dann wird der Herr unser Verlangen stillen. Und durch einen Geist werden wir alle zu einem Leibe getauft werden. Durch einen Geist werden wir alle zu einem Leibe getauft. Alles andere sind Vereine, sind Gemeinschaften, aber sind nicht Gemeinde des lebendigen Gottes. Gemeinde des lebendigen Gottes ist da, wo die einzelnen Glieder nicht nur wiedergeboren, sondern durch die Taufe des Heiligen Geistes zu diesem göttlichen Leibe zusammengefügt werden können, der dann von Gott mit dieser Dynamik erfüllt gebraucht werden kann. Da ist Gemeinde des lebendigen Gottes nicht nur Grundfeste der Wahrheit, das auch und das an erster und letzter Stelle, aber auch gebraucht von Gott für den Dienst, den er gegeben hat. Hier schreibt Paulus, senden euch den Gruß der Gemeinde Gottes in Korinth, den in Christus Jesus Geheiligten. Johannes 17,17. Ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien. Die göttliche Heiligung vollzieht sich in der Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit vollzieht diese göttliche Heiligung in denen, die in der Wahrheit sind. Wir sind aus der Wahrheit, wir sind in der Wahrheit, wie wir es ja gestern Abend schon betrachtet haben. Gott hat die Verbindung vom Himmel auf diese Erde hergestellt. Er ist zu uns herabgekommen, ist Mensch geworden in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist ja nie geboren. Gott ist nie gestorben. Jesus ist geboren. Jesus starb, ist auferstanden. Aber obwohl Jesus im Leibe hundertprozentiger Mensch war, an Gebärden als Mensch erfunden, hat das Göttliche, das ja unsichtbar war, das Menschliche verschlungen, so möchte ich es einmal sagen, wie es manche von den Kirchenvätern formulieren und stellen die Frage, wenn nun Jesus Christus, Gott und Mensch, in eins gewesen ist, dann ist doch die Antwort sehr leicht, dass das Göttliche das Menschliche überwältigt und als Sieger hervorgeht. Und genauso ist es gewesen. Er starb als Mensch für die Menschheit und hat sein heiliges Blut, welches göttliches Blut war, vergossen, um eine Gemeinde, die göttlichen Geschlechts ist, hervorzubringen. Und wir sind nun einmal Kinder Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Hier wird sogar gesagt, den berufenen Heiligen. Die Heiligen, die von Gott gerufen worden sind, werden hier in diesen Worten angesprochen, samt allen denen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Orte. Dann sind auch wir endlich einmal mit einbegriffen worden. Dann ist ja dieses Wort nicht nur an die Gemeinde zu Korinth geschrieben, sondern an alle Herausgerufenen, an alle in Jesus Christus Geheiligten, an allen Orten wie auch bei uns. Dieses Wort spricht uns nun tatsächlich ganz und gar und zwar direkt an. Weiter steht, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und der Fluch des Gesetzes war es, den er auf sich genommen hat, hat die Scheidewand weggenommen und auch die Feindschaft und hat Frieden gebracht, den Nahestehenden und den Fernstehenden. Alle, die in diese göttliche Versöhnung mit hineingekommen sind. Und ich glaube, dass wir in diese göttliche Versöhnung mit hineingefügt worden sind. Gott hat uns mit Christus schon lebendig gemacht. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Steht es oder nicht? Und wir sind mit ihm auferstanden, stimmt's? Und wir sind mit ihm schon in die Himmelswelt versetzt worden. In Jesus Christus, unserem Herrn. Das sind alles göttliche Tatsachen. Ja, mögt ihr sagen, wir sind doch noch auf Erden. Wie können wir da in den Himmel versetzt worden sein? Vielleicht hilft es euch, wenn ihr einmal im Johannesevangelium im 3. Kapitel liest, was unser Herr hier gesagt hat, und dann werden wir ein wenig mehr begreifen. Vers 13, Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem einen, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Er stand mit beiden Füßen auf Erden, hat mit den Menschen gesprochen und sagt, niemand ist in den Himmel hinaufgefahren als der, der vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Es ist etwas Wunderbares. Gott ist doch nicht an Raum und Zeit gebunden. Gott war im Himmel. Gott war in Christus. Gott ist jetzt im Himmel und Gott wohnt in deinem und meinem Herzen. Stimmt's? So ist es doch. Wer will denn Gott an einen Ort bestimmen und sagen, du bist jetzt dort und woanders kannst du nicht sein? Unser Gott ist allgegenwärtig, ist allmächtig und allwissend. Wir müssen einmal unser begrenztes Denken aufgeben und die Schallmauer durchbrechen. Und uns auf göttlichen Offenbarungsboden begeben. Und das im Glauben an Jesus Christus, in dem Gott sich auf Erden geoffenbart hat. Denn in ihm sind nämlich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. So schreibt es Paulus an die Kolosser. Wenn sie in ihm verborgen sind, dann können sie nur durch ihn geoffenbart werden. Und da begreifen wir schon, was es bedeutet, wenn geschrieben steht, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, nämlich dem Johannes, um all seinen Knechten kundzutun, was in Kürze geschehen soll. Dadurch, dass er es seinen Knechten hat wissen lassen, haben sie es auch uns wissen lassen können. Weiter steht hier geschrieben in Vers 7, und das ist jetzt ja der Gedanke, der uns sicherlich bewegen wird, denn hier, ich lese Vers 4, 5 und 6 nicht, ihr könnt es ja lesen, wenn ihr möchtet. Hier steht in Vers 7, ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Auch dieses Wort scheint tatsächlich auf das Ende hingerichtet worden zu sein. Während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet.
In diesem Zusammenhang wird ausgesagt, ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück. Das will bedeuten, dass Gott alles wieder erstattet hat. Das ist zu dem Zeitpunkt, wenn die Gläubigen auf die Offenbarung Jesu Christi warten, an keiner einzigen Gnadengabe mehr mangeln kann. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich werde euch alles wieder erstatten. Und haben wir nicht vor kurzem behauptet, dass Gottes Worte und Gottes Taten immer übereinstimmen? Gottes Worte und Gottes Taten müssen immer übereinstimmen. Und dafür sind wir froh. Ihr könnt die Bibel nachlesen. Alles, was Gott gesagt hat, das hat er auch getan. Gottes Wort und Gottes Tat stimmt immer überein. Wenn nun Verheißungen da sind für die Gemeinde, die Gott gegeben hat, dann kann er nicht anders, als über seinem Worte zu wachen und es zu erfüllen. Glauben wir es doch einmal von ganzem Herzen, dass Gott sich all diese Mühe nicht vergeblich gemacht hat. Er hat sein Wort wieder erstattet. Alles, was verloren gegangen war an göttlicher Offenbarung, an Geheimnissen, alles hat er geoffenbart. Jetzt möchte er denen, denen er sein Wort geoffenbart hat, seine Kraft offenbaren. Und dazu möchte ich auch noch ein Wort lesen. Ihr könntet ja eigentlich noch den 8. und 9. Vers lesen. Es sind ja herrliche Verse, vielleicht tun wir es gleich noch schnell. Der euch auch Festigkeit verliehen, verleihen wird bis ans Ende. Merkt, es geht ums Ende. Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. Halleluja. Frei von Tadel dastehen könnt. Keinen Mangel an irgendetwas, das Gott verheißen, die Dienste, die Gaben, das Wort, die Kraft, der Geist, das Blut, alles ist wirksam in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und bis ans Ende verleiht er uns Festigkeit. Und das brauchen wir, weil die Prüfungen ja wesentlich größer sein werden, wie sie bis dahin waren. Das ist wahr. Die Prüfungen waren immer entsprechend dem Worte, das Gott gegeben und geoffenbart hat. In diesen Tagen hat er nun hoch und weit, tief und breit alles geoffenbart. Und wir können mit Paulus ausrufen, oh, welch eine Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Wege und seine Gerichte. Dementsprechend können wir auch damit rechnen, dass die Angriffe des Feindes ganz massiv über jedes Maß hinaus ergehen werden. Das muss immer miteinander übereinstimmen. Das können wir nicht ändern. Das hat Gott so gefügt. Jetzt kommt der 9. Vers. Ich muss ihn trotzdem lesen. Treu ist Gott. Halleluja. Treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Gott ist treu. Dabei bleibt es. Er ist treu und wahrhaftig. So steht in Offenbarung 15 geschrieben. Treu und wahrhaftig. Er ist nämlich seinem Worte und dem, was er verheißen hat, verpflichtet, es zu erfüllen. Diese Verse hier können wir getrost noch alle in der Stille nachlesen. Ich möchte ganz schnell noch Vers 17 lesen Und dann Vers 18 und vielleicht noch zwei, drei Verse. In 1. Korinther 1, Vers 17. Christus hat mich ja nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht mit hoher Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht entleert werde. Auch hierbei bleiben wir einen Moment stehen. Es gibt Menschen, die tatsächlich geschrieben haben, Paulus hat ja überhaupt nicht getauft und hat die Taufe gar nicht für so notwendig gehalten. Und das stimmt nicht. Paulus hat aber gewusst, dass andere da sind, die taufen können. Er hat seine Hauptaufgabe darin gesehen, das Evangelium Jesu Christi, so zu verkündigen, wie es ihm durch göttliche Offenbarung zuteil geworden ist. Und er sagt hier, nicht mit Redeweisheit menschlicher Art, damit das Kreuz Christi nicht entleert werde. Ihr Lieben, wir brauchen ein Erlebnis mit Gott, in dem das Wort vom Kreuz und der Gekreuzigte und das, was auf Golgatha geschah, in unserem Leben die göttliche Auswirkung hat. Sonst können wir über Christus predigen, von ihm singen und übrigens sogar streiten. Das tun ja auch viele. Und das nützt keine Menschen. Paulus drückt hier aus, dass er gesandt wurde, um das Evangelium zu verkündigen. Nicht mit hoher Redeweisheit, damit das Kreuz Christi nicht entleert werde. Also ist das Kreuz Christi voll. Wenn es nicht entleert werden soll, dann muss da etwas drin sein. Dann muss an der Sache etwas dran sein. Begreift ihr es? Und jetzt lese ich es euch vor aus dem 8. Vers. Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit, für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Durch Menschenweisheit wird die Kraft Gottes überhaupt nicht offenbar. Wir müssen Jesus Christus, den Gekreuzigten, so verkündigen, damit die volle Kraft Gottes, wie sie in Christus, dem Gekreuzigten, offenbar geworden ist, in denen offenbar wird, die die Predigt von ihm, dem Gekreuzigten, hören. Andernfalls wird das Kreuz und die gesamte Bedeutung, die damit zusammenhängt, entleert. Aber da, wo das Wort des Herrn so gepredigt, das Wort vom Kreuz, wie wir hier gelesen haben, nicht nur, dass man über das Kreuz spricht, viele tragen ja Kreuze, nichts dagegen, aber das bedeutet noch gar nichts. Hier wird auf Golgatha Bezug genommen, auf den Ort, wo Gott mit der Menschheit einen Bund geschlossen, das heilige Blut vergossen wurde und ein Eigentumsvolk erkoren und erkauft wurde, das durch die Predigt gerufen und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Alle Menschen, die nicht durch eine Verkündigung der Botschaft vom Kreuz und dem Gekreuzigten gläubig werden, die werden für die Zeit gläubig, aber nicht für die Ewigkeit. Nicht für die Ewigkeit. Wer für die Ewigkeit gläubig sein will und selig werden möchte, der muss das Wort vom Kreuz in der gesamten göttlichen Auswirkung mit Versöhnung, mit Vergebung, mit Heil und Gnade, mit ewigem Leben, mit allem, was in dem Gekreuzigten ist, empfangen und ein Teil dessen werden, was Gott uns bereitet hat. Sonst werden wir eines Tages tatsächlich enttäuscht sein. Denn ihr werdet merken, dass Paulus gesagt hat, den Griechen ist es ein Hindernis und den Juden ein Ärgernis. Er sagt sie hier gleich, und zwar im Vers 23. Wir verkündigen dagegen Christus als den Gekreuzigten, der für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Jetzt aber kommt der Vers. Denen aber, die berufen sind, sowohl den Juden als auch den Heiden, ist Christus eine Gotteskraft. Oder verkündigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Worum geht es nun in diesem Worte Gottes hier? Darum, dass die Kreuzigung nicht ein leerer Begriff ist, sondern dass auf Golgatha, in dem Gekreuzigten, in deinem und meinem Erlöser, die gesamte Kraft Gottes zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung, alles ist uns in Jesus Christus, dem Gekreuzigten, geschenkt worden. Denn Gottes Kraft wird in denen offenbar, die das Wort vom Kreuz und dem Gekreuzigten annehmen. Paulus hat es hier ausgedrückt. Uns aber ist er Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Durch menschliche Worte wird das Kreuz entleert. Alles ist dann leer und trostlos. Aber da, wo Gott uns die wirkliche Bedeutung von Golgatha vor Augen führen kann, da wird die volle Kraft Gottes offenbar. Und wir rechnen damit, dass der Sieg und der Segen, der uns von Golgatha her fließt, den Fluch ist in Segen verwandelt worden. Auf Golgatha. Tod ist in Leben verwandelt worden. Schuld ist gesühnt worden. Völlige Vergebung, volles Heil. Warum singt der Liederdichter, wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stund. Und manchmal sind wir Jahrzehnte gläubig und wir sind immer noch nicht heil. Die Kraft Gottes, die durch das Erlösungswerk von Golgatha den Gläubigen zuströmt, soll nun offenbar werden in der Weise, wie Gott es geplant hat. Im Urchristentum ist es ja der Fall gewesen, dass sich Gottes Kraft wirklich offenbaren konnte. Und dasselbe dürfen wir jetzt aus Gnaden erleben. Lasst mich noch aus Kapitel 2 von Vers 2 lesen. Ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen, als das von Jesus Christus, und zwar dem Gekreuzigten. Dabei trat ich mit Schwachheit und mit Furcht und großer Ängstlichkeit bei euch auf. Und meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht mit eindrucksvollen Worten von Weisheit, sondern mit dem Beweis von Geist und Kraft. Jetzt kommt die Erklärung dafür in Vers 5. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. An anderer Stelle, das hat Paulus ja auch gesagt, als er dort nach Korinth kommen wollte, dass er die Leute prüfen wollte, wie es um sie steht. Und er wollte sie nicht an ihren Worten prüfen, sondern an der Kraft. Und sagt deshalb in 1. Korinther, im 4. Kapitel, Vers 20, denn nicht in Worten besteht das Reich Gottes, sondern in Kraft. Das Reich Gottes besteht in Kraft. Nicht in deiner und nicht in meiner Kraft, nicht in dem, was du oder ich zu tun vermögen, sondern einzig und allein, dass die Kraft Gottes, die seit Golgatha wirksam geworden ist, durch Wort und Geist und durch das Blut des Lammes und durch den Namen des Herrn, dass die Kraft Gottes offenbar werden könnte in deinem und in meinem Leben. Wenn wir das einmal so sehen, dann können wir schon jetzt froh werden. Müssten wir etwas tun, dann bliebe zu überlegen, wie wir es und wann wir es tun sollten. Aber Gott will ja tun. Gott will reden. Gott will wirken. Er will sich offenbaren. Wo? Da, wo menschliche Weisheit über Gottes Wort und über Christus vorgetragen wird? Nein. Da, wo Jesus Christus, der Gekreuzigte, und das Evangelium und das Wort vom Kreuz verkündigt wird und Gott seinen Bund aufrichten kann und sein gläubiges Volk vor ihn tritt, um den verheißenen Segen zu empfangen. Haben wir es nicht im Einleitungswort gehört? Dem Abraham wurde die Verheißung gegeben, in deinem Samen Einzahl. Und das ist Christus. Sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und was geschah? Durch das Kreuz ist der Segen gekommen. Und zwar auf alle, die gläubig werden. Ob Juden oder aus den Nationen, spielt keine Rolle. Hier wird gesagt, dass Christus den gläubig gewordenen beides ist. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er ist unsere Erlösung. Er ist unser Friede. Er ist alles in allem für diejenigen, die ihm glauben und ihm vertrauen. Heute sollten wir es uns zu Herzen nehmen. Der Herr baut seine Gemeinde. Wir möchten ein Bestandteil dieser seiner Gemeinde sein. Möchten aufgebaut werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde und im Geiste Gottes beten. Möchten auf dem Grund der Apostel und Propheten aufgebaut werden, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Das alles ist schon zum größten Teil geschehen. Der Aufbau ist soweit gemacht worden. Und Gott ist nun dabei, den Rest zu tun und dann die Gemeinde mit seinem Geiste zu erfüllen. Möchte doch niemand zaghaft zurückbleiben, sondern auch die Letzten neuen Mut fassen und sagen, Herr, du starbst für mich auf Golgatha. Du hast meinen Platz eingenommen. Du hast meine Schuld und Sünde getragen. Du starbst, damit ich leben kann. Du bist vom Himmel auf die Erde gekommen, damit ich von der Erde in den Himmel gehen kann. Ihr Lieben, das bereitet mir immer große Freude und Zuversicht, wenn ich all den Menschen aus den verschiedensten Religionen das Wort Gottes bringen darf und Christus als Erlöser verkündigen. Wer hat etwas derartiges aufzuweisen? Niemand als die Gemeinde des lebendigen Gottes. Alles andere waren Männer mit Ideen. Aber sie sind gestorben und ihre Nachfolger werden da sein, wo sie selber auch sind. Ich habe es hier wohl gesagt, als ich da vor einer großen Volksmenge predigte, habe ich den Leuten gesagt, Gott wird gerecht sein an jenem Tage. Er wird alle, die dem Mohammed folgen, die wird er dahin schicken, wo Mohammed ist. Und ich habe all die religiösen Führer aufgezählt und habe gesagt, Gott ist so gerecht. Der wird alle Nachfolger, die wird er dahin kommen lassen, wo der Gründer ist. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, überlegt selber und habe die Sache mit dem Herrn gebracht. Und dann habe ich die Sache zusammengefasst und gesagt, wo Jesus Christus ist, das weiß ich. Das hat er uns vorher gesagt. Aber wo die anderen sind, das hat uns keiner von ihnen gesagt. Und ich weiß, wohin ich gehe. Wie ist es mit euch? Und ihr wisst, bei den Leuten schlägt das dann ein. Und sie werden wach, sie hören. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns begnadigt hat und uns nicht als selbstgerechte Pharisäer, die mit der Bibel umgehen können, dahinlaufen lässt, sondern sich uns in den Weg stellt und sagt, hört mal, nicht Menschenweisheit, nicht Erkenntnis, das Kreuz soll nicht entleert werden. Und das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Und alle, die das Zeugnis von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, im Glauben auf- und annehmen, sie sollen diese Gotteskraft, die seit Golgatha offenbar und frei geworden ist, erleben. Heute können wir Gott an dieser Stelle erleben. Denn die Predigt war ja nicht für morgen. Sie war für heute, für diese Stunde. Und in dieser Stunde wollen wir Gott von Herzen danken und sagen, treuer Herr, jetzt sehe ich das alles in deinem Lichte. Jetzt ist mir die Sache klar. Du bist der Gekreuzigte, ich bin mit dir gekreuzigt. Meine Strafe lag auf dir, damit ich Frieden hätte. Und du bist auferstanden zu meiner Rechtfertigung, denn so steht's ja geschrieben. Gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir nun von Gott gerechtfertigt worden sind, was wollen wir dann noch mehr? Erlöst, befreit, gereinigt, geheiligt. An die Geweihten, an die Geheiligten hat Paulus damals geschrieben, nicht nur an die lokale Gemeinde, sondern an alle Heiligen und Berufenen, die an allen Orten sich versammeln und den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Ich bin froh, dass dieses hier ganz ausgeschrieben ist, dass hier nicht nur steht den Namen des Herrn oder den Namen Jesus, sondern voll ausgeschrieben, den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Es gibt am Ende eine Gemeinde, die durch das geoffenbarte Wort in das volle Geheimnis Gottes, in die volle Erkenntnis Gottes hineingeführt worden ist. Und wir wissen, viele haben seit Jahren auf den Namen Jesus getauft, haben aber nicht verstanden, was Matthäus 28 wirklich bedeutet. Es geht um den ganzen Namen, Herr Jesus Christus, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Herr Jesus Christus. Besser und klarer und vollkommener kann Gott es nicht machen und nicht offenbaren. Denn das ist die völlige und ganze Offenbarung Jesu Christi. Und Paulus hatte ja diese Offenbarung. Und deshalb hat er wohl durch den Geist geleitet so geschrieben, dass alle in Korinth, in Jesus Christus Geheiligten und von Gott berufenen Heiligen, samt allen denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jeglichen Orte. Wir dürfen zu denen gehören, die den Namen des Herrn Jesus Christus von Herzen anrufen. Er hat sich uns zugewandt, er hat sich uns geoffenbart und damit dann auch sein Wort durch seinen Geist klar gemacht und in seine Geheimnisse eingeführt. Heute sollten wir ihm danken. Heute sollten wir seinen Namen preisen. Denn Großes und Wunderbares hat er an uns getan. Es bleibt dabei. Gott ist treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Er wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Gelobt sei der Name des Herrn. Glaubt heute bitte, dass wir zur Gemeinde des Herrn gehören. Säule und Grundfeste der göttlichen Wahrheit sind Träger seiner Verheißungen und seines geoffenbarten Wortes. Mögen wir nicht auf wackeligen Füßen stehen, sondern gegründet sein auf dem unbeweglichen Fundament, von dem Paulus auch im Korinther sagte, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Jeder sehe nur zu, wie er darauf weiterbaue. Mögen wir heute auferbaut werden auf diesem allerheiligsten Glaubensgrunde, die Verbindung im Gebet mit Gott bekommen, ihm im Glauben begegnen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er da ist und dass er denen vergeltet, die zu ihm kommen und sich ihm nahen. So steht es auch im Hebräerbrief. Wie können wir Gott mit Zweifeln kommen, mit Wenn und Aber? Da hört Gott nicht zu. Die Verbindung zu Gott geschieht durch den Glauben und der Heilige Geist bewirkt den Glauben unter der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir sind doch nicht hier, um nur zu hören. Wir sind hier, damit in uns Gottes Kraft etwas bewirkt. Und der Glaube ist nun da. Und deshalb werden wir gemeinsam anbeten.